Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Heute habe ich die besondere Ehre, mit Horst Lünning zu sprechen. Herr Lünning ist Herausgeber des Unterblocks, also ein sehr berühmtes YouTube-Format, hat mehrere Bücher schon geschrieben, ist Unternehmer im Bereich Whisky, Vertrieb und ein sehr geschätztes Mitglied der YouTube-Community sozusagen. Selber auch sehr erfolgreicher Investor, Pionier würde ich schon fast sagen im Bereich der E-Mobilität, war einer der ersten, der dann mit Tesla ausprobiert hat und auch Testberichte gegeben hat. Also sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf ein mega spannendes Interview. Herr Lünning, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Sie hatten ja auch vielleicht eine Sache, die ich noch nachschieben möchte. Sie haben ja immer noch den Guinness-Buch-Rekord-Eintrag für die am teuersten erworbene Website oder Domain. Das ist immer noch, ist noch so, ja?
Nein, das stimmt so nicht ganz. Und zwar, es war nie die teuerste, sondern es war auf Platz, jetzt lassen Sie mich, ich möchte nicht lügen, also irgendwo 13 oder 18 war es. Und da sind zwischenzeitlich ja die Inflation gelaufen. Ich glaube, darüber können wir uns heute auch noch unterhalten, sodass da also einige Domains dann doch an mir noch weiter vorbeigezogen sind. Aber muss zugeben, whisky.com als Domain war relativ teuer. Ja.
Ja, war teuer, ja, genau. Wir haben einige Themenblöcke vorbereitet. Ich würde heute gerne über den Standort Deutschland mit Ihnen sprechen. Wir würden gerne über Zukunftstechnologien sprechen und am Schluss natürlich auch noch den Blick auf die Investments werfen. Beginnen wir doch einfach mal mit Deutschland. Inzwischen kommen viele Headlines, aber auch teilweise schon seit Jahren, dass Menschen mit hohen Einkommen, auch Unternehmer, reihenweise das Land verlassen. Und die Frage ist heute natürlich, soll man das Land verlassen oder soll man hier bleiben? Was kann man tun? Sollte man vielleicht irgendwie versuchen, die Politik zu verändern? Kann man das durch Wahlen machen? Was kann man machen oder doch lieber einfach auswandern?
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten, wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags.
Ist eine schwierige Geschichte. Auf der einen Seite haben wir natürlich die, ich sage jetzt mal, die Patrioten, die sagen, wir müssen um unser Land kämpfen. Aber auf der anderen Seite haben wir die Individualisten, die sagen, also ich bin ich und alle anderen kommen erstmal später. Und hier zu sagen, ich weiche aus und suche mir eine andere Volkswirtschaft, in der ich besser leben kann, in der ich weiterkomme, ist sicherlich ein berechtigter Gedanke, den die Leute haben dürfen. Und man weiß ja nie, wie lange das Siechtum eines Landes anhält, ob man jetzt wirklich hier ein oder zwei Jahrzehnte dann tatsächlich an seinem Leben verliert. Und das Leben ist im Prinzip Lebenszeit und das ist durch nichts zu ersetzen. Oder ob man sagt, man ist jetzt jung, vielleicht hat man keine Familie oder vielleicht hat man junge Familie und sagt, das sieht jetzt aber alles nicht mehr so gut aus und geht dann woanders hin. Allerdings muss man sagen, im Nachbarsgarten sind die Kirschen immer roter und die Äpfel immer größer, sodass man hier sicherlich massiv aufpassen muss, was einen dort im Ausland erwartet und ob man da die richtige Vorstellung von hat. Fakt ist, wir können den Migrationsbericht der Bundesregierung ansehen, der regelmäßig rauskommt. Und da sehen wir, dass jedes Jahr zwischen 200.000 und 250.000 Menschen Deutschland verlassen, also Menschen mit deutschem Pass Deutschland verlassen. Und was kaum jemand dazu sagt, es kommen auch immer wieder 150.000 zurück. Sodass wir nur einen Nettoabfluss von 100.000 oder 90.000 war es in der Vergangenheit. Dieses Jahr wird es ein bisschen mehr sein, weil durch die politischen Lockdowns konnten die Leute nicht wirklich weg. Dass wir da also einen Nettoverlust haben, der ist jetzt schade, aber wir müssen auch sehen, wann gehen die Leute weg. Vor allem gehen junge, gut ausgebildete weg. Und wenn sie dann älter sind, dann kommen sie wieder zurück. Das heißt, die Innovative, die Schaffensphase, die Leistungsphase, die gehen dann diese 100.000 oder diese 250.000 Menschen für uns verloren und kommen dann nur 90.000 oder 100.000 entsprechend wieder zurück. Und ob man den Leuten nun raten soll, auszuwandern, das muss jeder selber wissen. Das muss er eine eigene Entscheidung fällen. Vielleicht ist sein Umfeld sehr gut, vielleicht ist sein Umfeld aber auch sehr, sehr schlecht. Aber zu meinen, weil ich es in Deutschland nicht geschafft habe, probiere ich es im Ausland, ist im Ausland nicht unbedingt einfacher. Also man muss sich dann auch dort anstrengen.
Ja, also dieses, mir kommt es ähnlich vor, also dieses Weg von, das ist immer sehr leicht zu benennen, was will ich alles nicht, aber hinzu, was möchte ich denn eigentlich, das ist gar nicht so leicht zu beantworten tatsächlich.
Ja. Ja, was man den Leuten auf jeden Fall raten muss, ist, man sollte diese Länder aufsuchen, sollte möglichst viel seines Urlaubs dort verbringen und sollte dort im Urlaub jetzt nicht am Pool, am Strand liegen, sondern man sollte in diesem Land dann unterwegs sein, man sollte versuchen, in diesem Land, ja, in die Normalschicht hineinzukommen und mal mit den Leuten morgens früh aufstehen, mal zusammen im Bus fahren und all diese Dinge sollte man tun. Und man kann auf keinen Fall in ein Land auswandern und sagen, ich kann Englisch und jetzt wandere ich in irgendein asiatisches Land aus. Das ist jetzt auch ein bisschen schwach, weil man sollte schon die Sprache können, um es überhaupt zu schaffen. Und dann auf der anderen Seite sollte man sich klar darüber sein, ob man nun dort als Expat bleiben will, dort einen Job hat, oder ob man tatsächlich dort Einheimischer werden will und nie wieder zurückkommt. Mhm. Und an der Stelle sollte man sich dann auch noch sehr überlegen, wie man die ganze Geschichte dort angeht, ob man das nur auf eigene Faust macht oder ob man sagt, ich habe jetzt meinen Arbeitgeber, der zieht ja auch gerade reihenweise mit ihren Fabriken weg. Und dass man dann sagt, ja, dann gehe ich mit meinem Arbeitgeber dort ins Ausland, dann bin ich so halb bei meinem Arbeitgeber. Ich habe ein sicheres Einkommen, wenn es auch nicht so hoch ist wie zu Hause, habe auch geringe Kostensätze dort im Ausland und gehe mit meinem Arbeitgeber ins Ausland. Durchaus eine Sache, die viele Arbeitgeber gerne sehen, damit sie nicht so völlig mit neuen Mitarbeitern in Malaysia oder sonst wo, wo die jetzt gerade hinziehen mit ihren Fabriken, da stehen, sondern dass sie da auch einen ordentlichen Anker von zu Hause haben.
Jetzt noch ein anderes Trendthema, so ein bisschen. Digitales Nomadentum wird ja auch ganz oft praktiziert und umgesetzt oder zumindest lese ich viel darüber, sagen wir es mal so. Ob das jetzt viel gemacht wird, das ist nochmal, müsste man dann nochmal verifizieren. Aber das bedeutet ja letztendlich, man meldet sich ab und reist nur noch von Ort zu Ort und kann dann durch digitale Geschäftsmodelle das Leben sicherstellen. Was halten Sie denn davon?
Also ich muss sagen, ich war die letzten 2 Jahre länger unterwegs, auch weit weg und habe dann fürs eigene Unternehmen auch remote gearbeitet. In unserer Verwandtschaft haben wir mehrere Mitarbeiter oder mehrere Verwandte, die als Mitarbeiter komplett remote arbeiten. Und wo die da nun arbeiten, das ist manchen Arbeitgebern egal, auch wenn gerade sich das Rad wieder zurückdreht und will die Leute wieder vor Ort haben. Aber jetzt irgendwo auf der Welt zu sitzen und dort zu programmieren, ja, warum nicht? Sollte gehen. Wenn man jetzt einen modernen Kanal hat, der hier auf, oder sagen wir, eine moderne Arbeit hat, die jetzt so einen YouTube-Kanal wie hier betreibt, oder man ein Unternehmen hat, was jetzt im Versandhandel sowieso stark remote unterwegs ist, dann ist das im Ausland durchaus möglich. Und man muss sich dann halt nur entsprechend den Zeiten einstellen. Wenn man auf der anderen Seite der Welt lebt, wo Tag und Nacht vertauscht sind, wird die Geschichte schwierig, dann mutiert man zum Vampir, wenn man mit den Leuten sprechen möchte. Aber wenn ich mir so einige Leute ansehe, die jetzt zum Beispiel in Dubai leben, für die geht das ganz locker als ja, digitaler Nomade.
Ja, ja. Okay. Lass uns trotzdem nochmal zurück nach Deutschland schauen. Deutschland gilt ja inzwischen als der kranke Mann Europas wieder, war ganz lange Zeit ganz, ganz anders. Und die Frage ist natürlich, wie wettbewerbsfähig ist Deutschland eigentlich noch? Also wir hatten ja auch, man muss ja nur auf die Börse schauen, wenn wir die Bayer-Aktie mal anschauen, kam von 150 Euro, siechen jetzt so dahin. Jetzt hat es zuletzt natürlich auch die großen Automobilhersteller erwischt, ganz dramatisch sogar. Und die Zukunft ist offen, aber wie sehen Sie es?
Man kann eine Volkswirtschaft auf zwei Dinge zurückführen. Das erste ist die Kosten von Energie. Das zweite ist die Kosten von Arbeit. Alles andere bildet sich oder resultiert aus diesen beiden Einflussfaktoren. Mhm. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich muss irgendetwas fabrizieren, dann habe ich einen Rohstoff, ein Erz, das wird mit Energie geschmolzen, das wird mit Energie auf Werkzeugmaschinen oder wird gegossen und dann mit Werkzeugmaschinen bearbeitet, das ist alles energetisch. Und wenn man es dann transportiert irgendwo hin, dann fährt der LKW wieder mit Energie, mit Dieselöl und auch der LKW selber wird wieder hergestellt mit einem Haufen Energieeinsatz und dazu ist immer die Arbeitskraft dabei, der LKW-Fahrer, der Mann, der an der Maschine steht und, der Mann, der in der Grube steht und das Erz fördert. Das heißt, alles lässt sich auf Arbeitszeit, auf Kosten der Arbeitszeit und Kosten der Energie zurückführen. Und bei diesen beiden Punkten sind wir, ja, ich möchte mal sagen, besonders benachteiligt. Und das haben wir über die Jahrzehnte alles ertragen können, als die Energie langsam im Preis sich verteuerte, als die Arbeitskraft sich langsam im Preis verteuerte. Da hat sich die Industrie und überhaupt die Wirtschaft anpassen können, dass die, dass man mit Produktivitätsfortschritten diese Preissteigerung auffangen konnte. Aber nun hat sich was geändert. Und zwar haben wir auf der einen Seite eine ganz massive Erhöhung der Lohnkosten bekommen durch eine sprunghafte Erhöhung des Mindestlohns um 25%. Mhm. Und das war, ich halte diesen Mindestlohn für sinnvoll und richtig, weil Mitarbeiter von diesem Geld leben müssen. Aber man hätte es nicht so schnell auf einen Schlag machen dürfen und dann gleichzeitig auch noch die Energie so massiv verteuern, dass wir auch dort einen 50-prozentigen Anstieg der Energiepreise in relativ kurzer Zeit haben. Und diese extremen Anstiege von diesen beiden, ja, Kernfaktoren unserer Volkswirtschaft, das hat uns jetzt, ja, das Genick noch nicht gebrochen, hat uns aber eine ganz, ganz schwere Last auf die Schultern gebürdet. Und die Industrien, wo wir ja gerade mal so wettbewerbsfähig waren, müssen sich jetzt an diesen Energiepreis, wie zum Beispiel Volkswagen, anpassen. Oder jetzt der gesamte Klein- und Mittelstand mit vielen Teilzeitjobs, die sich jetzt an den höheren Mindestlohn anpassen müssen und den hohen Strompreis. Dass dann man von der Regierungsseite aus hingeht und sagt, jetzt wird subventioniert, jetzt machen wir da einen Strompreisdeckel obendrauf, subventionieren die energieintensive Industrie. Das ist alles Unsinn, weil ja am Ende diese Gelder ja von irgendjemandem erwirtschaftet werden müssen, die man jetzt an die Industrie für die Kappung des Strompreises wieder ausgibt. Also das ist ein Zirkelschluss, der unsinnig ist. Man hätte die Sache nicht hauruck machen dürfen. Und das sehe ich als eines der Hauptprobleme, die uns jetzt massiv ins Hintertreffen bringen. Und wir sehen es ja, die Automobilzulieferer wandern ab, die Automobilhersteller wandern ab, die chemische Industrie wandert ab, BASF als ganz, ganz große wandern ab. Das sind die Probleme, die wir jetzt haben und die kriegen wir nur weg, wenn wir diese beiden Randbedingungen, die Arbeitskosten und die Energiekosten in den Griff bekommen.
Ja. Sie haben es, glaube ich, wie kein Zweiter auf den Punkt gebracht. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wir werden von der Ampel regiert. Also das ist ja rot, grün, schwarz.
Noch nicht schwarz. Aber bald.
Bald, ja. Können denn diese etablierten Parteien da jetzt überhaupt was dran ändern? Oder ich frage es vielleicht noch ein bisschen überspitzter, wollen sie überhaupt was dran ändern?
Also da muss man ganz, ganz tief ins Innere gehen. Wir müssen sagen, wer hat denn Schuld? Die Ampel hat nicht Schuld. Der Wähler hat Schuld. Der Wähler hat sie gewählt. So, dass der Wähler leichtgläubig ist, dass einige Dinge alternativlos sind, all das hat der Wähler nicht verstanden. Ich hätte jetzt fast sagen geschnallt, aber das hat er nicht verstanden und hat einfach nach was auch immer, hat er sein Kreuzchen gemacht und jetzt hat er den, wie heißt es so schön, den Kladderadatsch hat er jetzt da. Und jetzt muss er sich überlegen, was macht er. Wenn er aber jetzt hinguckt und sagt, also wenn man sich jetzt die Wahlen im Osten angesehen hat, wo also die Ampelparteien in Summe marginalisiert wurden, auf 12,x% runtergegangen sind, dann ist es ganz klar, dass diese Message zumindest mal im Osten angekommen ist. Die Frage ist jetzt, was im nächsten Jahr dann bei uns passiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja momentan sehr, sehr hoch, dass wir einen CDU- oder einen Unionskanzler bekommen. Früher hätte ich noch gesagt Söder oder Merz. Jetzt sieht es nach Merz aus, wie sie sich alle geeinigt haben. Die K-Frage ist wohl geklärt. Aber mit wem koaliert er denn? Und zwar wird aus meiner Sicht wird mit einer der rot-grünen Parteien koaliert werden. Ob die nun BSW heißt, ob die Grüne heißen oder SPD heißen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man sogar mit zwei von diesen Parteien koalieren muss, dass man da eine Mehrheit zustande bekommt. Und dann heißt es am Ende wieder, ja, alternativlos, wir haben unser Parteiprogramm nicht durchsetzen können, wir müssen dies und das und jenes dann miteinander machen und es ist alles alternativlos. Und wenn wir uns wirklich mal bewusst die Entwicklung unserer Wirtschaft ansehen, unseres Außenhandels, unserer Fertigungsindustrie, unserer Automobilindustrie, dann sehen wir, dass so ab 2017, ab 2018 der Industrieoutput zurückging. Das heißt, der Verfall unserer Industrie ist jetzt nicht nur der Ampel zuzuschustern, sondern auch der Großen Koalition und auch Schwarz-Gelb vorher in 16 Jahren Merkel-Regierung. Denn dort ging es schon los und der Verfall war allerdings so langsam und unsichtbar, dass die Gesellschaft sich anpassen konnte. Aber besser wurde es nicht. Überschüsse konnte die Gesellschaft nicht mehr erschaffen und vor allem die Produktivität blieb konstant. Und Produktivität ist die Schaffung aller Güter und Dienstleistungen, also das BIP, geteilt durch die Anzahl an geleisteten Stunden von den gesamten Arbeitsplätzen in Deutschland. Das nennt man Produktivität. Und Wohlstandswachstum ist nur durch Produktivitätswachstum möglich. Wenn unser BIP steigt, aber gleichzeitig die Anzahl an Arbeitsplätzen steigt, dann können wir kein steigendes Wachstum, dann können wir keinen steigenden Wohlstand sehen, sondern wir sehen nur ein Wachstum des BIPs, aber für den Einzelnen kommt nicht mehr bei rum. Wenn man dann dazu auch die Inflation anschaut, dann wird es für den Einzelnen sogar schlechter. Und genau das ist über die gesamten Jahre passiert, dass es einfach nur schlechter wurde. Und wenn man sich heute anschaut, die Leute können sich kein Haus mehr leisten. Früher war es klar, dass ein Facharbeiter sich ein Haus, einen Neuwagen und eine Familie so leisten konnte, dass jetzt nicht der zweite und der dritte Job zum Einkommen mit dazu sein muss, sondern dass die Kinder im Rahmen der Familie aufgezogen wurden. Und das geht heute alles gar nicht mehr, weil einfach die Produktivität für den Einzelnen nicht hoch genug ist. Also das ist ein schweres Problem unserer Volkswirtschaft. Der Wohlstand der Bürger kann nicht steigen, wenn die Produktivität nicht steigt.
Hi, heute mal was in eigener Sache. Entschuldigung für die Unterbrechung hier im Video. Wir suchen nämlich dich und wir suchen dich ziemlich dringend. Wir brauchen Verstärkung bei uns im Vertrieb. Wir bauen einen komplett neuen Standort auf. Wir sind hier in Köln. Der neue Standort wird allerdings in Hersbruck bei Nürnberg sein, in Mittelfranken. Der Standort wird relativ groß werden, 360 Quadratmeter, sehr viele Büros. Ich selbst werde dort dauerhaft vor Ort sein und wir suchen dich im Bereich Vertrieb. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du vielleicht auch schon Erfahrungen hast, mit Menschen zu sprechen, auf Menschen zuzugehen und Fragen ganz offen zu beantworten, dann melde dich gerne. Wir suchen nicht nach dem nächsten Finanzprofessor, sondern wir suchen nach Menschen, die Lust und Spaß daran haben, mit anderen Menschen zu sprechen und ja, ihnen dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen, ich bin jetzt hier gerade bei uns im Aufnahmestudio. Ich gehe mal vor zu unserem Vertriebsleiter, der bei uns schon seit über 10 Jahren an Bord ist und spreche mit ihm und mit dir gemeinsam, was eigentlich wir hier so machen und was dein Job, dein Beruf sein könnte. Ich nehme dich mal ganz kurz mit. Wir sind hier, wie gesagt, in Köln. Ja, das sind überall die Mitarbeiterbüros. Links und rechts. Genau, da wird auch schön gearbeitet. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob der Philipp gerade noch am Telefon ist. Einen kleinen Augenblick bitte. Philipp, ich tue dich jetzt gerade ein bisschen überfallen. Du bist nämlich hier gerade auf YouTube.
Ja,
hallo. Das Video soll dazu dienen, dass Menschen sich bei uns bewerben. Wir suchen ja Leute für unseren Vertrieb. Du bist bei uns der Vertriebsleiter. Seit über 10 Jahren bei uns im Betrieb. Und vielleicht sagst du mal ganz kurz ein bisschen was zu deinem Job. Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Seit über 10 Jahren bin ich hier im Unternehmen für die Kundenbetreuung zuständig. Betreue alle Kunden in ihren Fragen rund um das Thema Geldanlage und Max-Otto-Fonds. Würde mich freuen, dich an meiner Seite bald zu haben und dich als Kundenbetreuer ausbilden zu dürfen.
Perfekt, ja, dann schauen wir nochmal. Also wenn du dich das Thema interessiert, melde dich gerne bei uns. Wir würden uns freuen, wenn du uns bald unterstützt.
Also spannend, das bleibt offen. Das ist sicherlich politikabhängig, aber Sie haben es ja selber gerade gesagt, abhängig von einem jeden Einzelnen. Lassen Sie uns doch mal trotzdem zu VW schauen, weil das so ein bisschen das Spiegelbild unserer Gesellschaft ist oder unserer wirtschaftlichen Lage. VW ist ja ein Staatskonzern, wenn man so möchte. Und da ist es ja so, dass er als einer der Ersten sehr klar sich zu den, zur E-Mobilität bekannt hat. Ja, also VW viel mehr als Mercedes oder BMW, die gesagt haben, wir bleiben immer noch, also auch zumindest zu Teilen beim Verbrenner. Wohingegen VW ja schon sehr stark gesagt hat, wir setzen das voll um. Hat VW sich da verzockt und zu viel E-Mobilität gemacht, sage ich jetzt mal ganz platt, oder ist es immer noch zu wenig und man müsste da viel mehr machen?
Ich habe also letztlich auf meinem Kanal Unterblock, hinten mit G, unter BLOG, da habe ich letztlich über Volkswagen ein ganzes Video gedreht und die E-Mobilität ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Problems von Volkswagen. Und dieses Problem von Volkswagen hat der Professor Dudenhöfer in seinem Buch »Wer kriegt die Kurve?« schon im Jahr 2016 beschrieben, dass Volkswagen ganz, ganz viele Mitarbeiter prozentual einen hohen Prozentsatz der gesamten Mitarbeiterschaft in Deutschland hat, damit wieder hohe Personalkosten hat, hohe Energiekosten bei den Werken im Inland, wogegen die gesamte restliche Automobilhersteller ihre Werke im Ausland haben und von dort aus hurtig preiswert hergestellte Autos bei uns im Land verkaufen. Und dass Volkswagen an dieser Stelle aus dieser Kostenfalle nicht rauskam, liegt jetzt natürlich auch an der Politik, weil sie jetzt 20% Anteil am Aktienbesitz der Volkswagen AG hat und da natürlich das Land Niedersachsen lange Jahre rot und rot-grün regiert, ja, mit dem Intermezzo, mit Schwarz-Gelb, hier an dieser Stelle eigentlich gesagt hat, es soll alles so bleiben, wie es ist, wenn da Arbeitsplätze verloren gehen, verlieren wir die Wähler, geht nicht, muss so weiterbleiben. Und damit war Volkswagen hier gelähmt, dass sie wirklich produktiver und moderner würden. Und dann kam der Punkt der Elektromobilität, der aus meiner persönlichen Sicht die Zukunft ist, weil man diese Autos total billig herstellen kann. Die sind jetzt nur so teuer, weil die Stückzahlen so klein sind. Und in der allgemeinen Fertigung, ich bin also vom Beruf her Ingenieur, in der allgemeinen Fertigungsindustrie sagt man, wenn man eine Produktion verdoppeln kann, sinken die Kosten um 30%. Mhm. Die Kosten verteilen sich auf viel, viel mehr Produkte und damit sinken die Gesamtkosten für das Produkt. Und wenn jetzt die E-Mobilität so richtig hochfährt und in die Millionen an Einheiten kommt, dann sinken die Kosten gewaltig und dann werden diese Fahrzeuge massiv billiger als die Verbrenner werden, die 2000 heiße, mitunter sehr schnell bewegte Teile in ihren Motoren, Abgasanlagen, Sauganlagen, Turbos und da drin haben, getrieben mit einem Zahnradfriedhof da drin, dass es also krass ist. Und die Elektromobilität ist also sowas von brutalst einfach, das kann jeder bauen. Und wir sehen es ja an den Chinesen, die bauen das einfach und die haben schon einen erheblichen Prozentsatz an neu zugelassenen Elektroautos. Ich glaube, die liegen so bei mehreren zig Prozent Neuwagenzulassungen elektrisch. Und Norwegen liegt schon bei, 95% plus. Und Norwegen sind jetzt so, die können das, weil ihre Energiekosten so niedrig sind, dass man also dort sehr, sehr billig die Autos fährt. Und China macht das, weil sie die Fahrzeuge jetzt besonders billig herstellen können und nicht diese teuren Verbrenner irgendwo aus dem Ausland importieren müssen. Und da sieht man, dass Elektromobilität dann funktioniert. Wenn er aber hingeht und sagt, man nimmt jetzt so ganz normale Volkswagen-Technik, reißt den Motor und den Abgas raus und baut dann eine Batterie, die man aus Asien bezieht, da ein. Und Elektromotore gibt es seit über 100 Jahren. Und Bosch ist da und stellt die ganzen Elektromotore für die Industrie her und. Und sagt, so funktioniert dann auch ein Elektroauto, dann ist das falsch. Ein Elektroauto funktioniert ganz anders, ist heutzutage ein Computer auf Rädern, total vernetzt mit allem. Das kann man natürlich sagen, Deutschland, wir brauchen das nicht. Bei uns, wir wollen die Maschine röhrend und donnernd hören und so. Aber wenn wir diese Autos nicht mehr in den großen Stückzahlen verkaufen können und jetzt unsere Stückzahlen sinken, dann steigen die Kosten dabei. Jetzt kann Volkswagen da ausgleichen und sagen, wir gehen nach Tschechien mit Skoda und wir gehen nach Spanien mit Seat und Cupra wird jetzt, glaube ich, auch in China gebaut. Jetzt weichen sie da aus, aber in Deutschland klappt es nicht. Da haben sie das Problem. Und die Elektrofertigung, wo ist das? Leipzig, glaube ich, ne? Oder Chemnitz, irgendwo da. Ja. Die ist überhaupt nicht ausgelastet und da schaut es nun ganz schlecht aus, weil bei uns die Elektromobilität noch nicht läuft, weil Strom zu teuer ist, weil die Autos zu teuer sind und jetzt man nach China auch nicht mehr verkaufen kann. Nun, dann hat man halt die falsche Karte gezogen, hat jetzt den schwarzen Peter und muss jetzt irgendetwas tun. Und da steht Volkswagen jetzt.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.